Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Aus Frankreich geht es zurück nach Deutschland. Und zwar in die norddeutsche Tiefebene zwischen Landeshauptstadt Hannover und Harz. Dort duckt sich eine unscheinbare Mittelstadt, Wolfenbüttel. In der niedersächsischen Provinz gelegen mit ca. 50.000 Einwohnern offenbart die alte Herzogstadt ihren Charme bei einem Sonntagsspaziergang wohl erst Stück für Stück, dann aber umso intensiver. Seinen Sonntagsspaziergang beginnt Thomas Becker morgens auf dem Marktplatz des kleinen Städtchens.
Bei guter Sicht thront in der Ferne weit über der Stadt der sagenumwobene Brocken, die höchste Erhebung Norddeutschlands mit über 1000 Metern Höhe. Sandsteinkirchen und rote Dachpfannen tupfen bunt die hügelige Landschaft um Elm und Asse mit ihrem sorgfältig bestellten Ackerland. Die Gegend ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. Am warmen Frühsommersamstag pilgern die Bauern des Umlandes auf den gepflasterten kleinen Marktplatz vor dem Fachwerkrathaus. Unter Blumenrabatten zwischen windschiefen und kunterbunten Renaissancehäusern findet der Wochenmarkt statt. Heute bei den Kunden besonders begehrt, das berühmte Edelgemüse der Gegend.
Spargel, Schnitzel und neue Kartoffeln.
Spargel. Glänzend weißlich-beige liegt er, ordentlich aufgereiht nach Dicke auf dem fast 10 Meter langen Marktstand von Klaus Hacke. Spargel ist Detailarbeit, sagt der Bauer aus Langlingen.
Weiße, geschlossene Köpfe, natürlich frisch. Erkennt man daran, dass wenn man den Spargel aneinander reibt, dass die Stangen quietschen. Normal ist die Länge 22 cm und hat einen Durchmesser von 18 bis 25 mm.
Heute ist die Schlange vor seinem Stand besonders lang. Johannistag, Ende Juni, ist schon Saisonende. Die zarte Delikatesse gibt es dann erst wieder im nächsten Jahr.
Ja, der letzte Tag ist der 24. Juni, wo der Spargel geerntet wird, das ist Johanni. Danach kommt beim Spargel der Johannitrieb, der sogenannte Johannitrieb. Der muss den Aufwuchs bilden und über den Sommer aufwachsen und im Herbst reift das Kraut ab. Und dann werden die Nährstoffe, die sich im Laub gebildet haben, in die Wurzel eingelagert. Und das sind dann die Reservestoffe fürs nächste Jahr, damit die nächste Ernte wieder wächst.
Die 50.000 Einwohnerstadt nennt sich auch die Lessingstadt. Der Dichter der Aufklärung verbrachte die letzten 11 Jahre seines Lebens hier und schrieb seine berühmtesten Werke Nathan der Weise und Emilia Galotti. Als er vor rund 250 Jahren über diesen Markt schlenderte, sah der kaum anders aus. Denn die Altstadt ist nahezu in dem Zustand, in dem Lessing sie im 18. Jahrhundert erlebte. Keine Kriegsverwüstungen, kein Großbrand und auch nicht die Architektur des 20. Jahrhunderts konnten dem Erscheinungsbild größeren Schaden zufügen. Das Flüsschen Oker schlängelt sich durch verwinkelte Gässchen mit roten Dachschindelwäldern, windschiefen Mittelalterensembles vorbei an einer umgebauten Wassermühle. Die Innenstadt hat viele idyllische Eckchen. Auch der Markt wirkt wie aus der Zeit gefallen, mit Sonnenblumen, dem würzigen Geruch der Würstchenbude, vor dem Fachwerkrathaus ein Springbrunnen mit Reiterdenkmal. Das zeigt Herzog August II. Sein Herrschergeschlecht, die Welfen, haben Wolfenbüttel entscheidend geprägt. Das wird deutlich bei einem Besuch in der Familiengruft in der Hauptkirche, nur eine Gehminute Richtung Süden vom Marktplatz entfernt.
Ich glaube, wir können durchaus sagen, dass Wolfenbüttel ohne die Welfen nicht das wäre, was es heute ist.
Sagt Dr. Sandra Donner, Leiterin der historischen Museen in Wolfenbüttel, die vor dem wuchtigen Doppelsarkophag Anton Ulrichs aus Zinn steht, reich verziert mit Löwen, Hirschen und dem Wappen der Welfen. Am Kopfende ein Kreuz, das über der Ruhestätte der Eheleute thront.
Die Welfen haben Wolfenbüttel zur Residenzstadt gemacht im 15. Jahrhundert. Und man kann auch sagen, dass 300 Jahre lang damit Wolfenbüttel ein wichtiges kulturelles Zentrum in Norddeutschland war. Aus dieser Zeit stammen das Schloss, die Herzog-August-Bibliothek, auch die Hauptkirche, die Gruft, in der wir uns befinden. Das sind alles Welfengründungen. Also insofern sind wir Ihnen ganz dankbar, dass Sie 300 Jahre hier waren.
Die Welfen beriefen einen der bedeutendsten Komponisten im Übergang von der Renaissance zur Barockzeit zu ihrem Hofkapellmeister. Unter der Empore, an deren Orgel er mitgearbeitet hat, liegt Michael Praetorius begraben. Sein bekanntestes Werk symbolisiert das christliche Weihnachtsfest wie kein anderes. Und ein Welfe gründete vor mehr als 400 Jahren die damals größte Büchersammlung Europas, die heutige Herzog-August-Bibliothek. Das einst teuerste Buch der Welt ist hier zu sehen, das Evangeliar Heinrichs des Löwen aus dem 12. Jahrhundert, ein prachtvolles Meisterwerk mittelalterlicher Buchmalerei. Die hochfliegenden Pläne kannten kaum eine Grenze. Einst strebte die Kleinstadt nach einem Namen gleichberechtigt mit Rom, Paris, Florenz. Herzog Anton Ulrich wollte mit barocker Bockigkeit noch dem Sonnenkönig in Frankreich Konkurrenz machen. Er wünschte sich ein Schloss für Wolfenbüttel ähnlich dem in Versailles, so Sandra Donner.
Das Schloss war deshalb so besonders, weil es eigentlich das erste Museumsschloss, das erste Sammlungsschloss war. Herzog Anton Ulrich war ein großer Kunstliebhaber und ein großer Sammler und er suchte eben auch einen adäquaten Platz für seine Gemäldegalerie. Dann waren noch die Gärten ganz berühmt. Friedrich der Große hat in diesen Gärten geheiratet, hat auch diese Idee mit nach Potsdam, nach Sanssouci genommen und diese Gärten mit Terrassen und besonderen Wasserspielen, die waren damals schon einzigartig.
Doch dem schöngeistigen Herzog ging auf halbem Wege das Geld aus. Er ließ sein Versailles kurzerhand aus Holz errichten. Wassergrotte, Wandelhalle und sogar die Gartenstruktur wurden aus Holz gebaut und so angemalt, dass es nach Marmor, Gold und Silber aussah. Der aufgesetzte Prunk hielt der Witterung nicht lange stand und verfiel bis zu seinem Abriss. Die Kunstwerke jedoch bilden den Grundstock für eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Deutschlands. Die rund 4000 Werke aus 3000 Jahren Kunstgeschichte sind noch heute im Anton-Ulrich-Museum in der Nachbarstadt Braunschweig zu bestaunen. Arbeiten von Picasso, Rembrandt, Rubens und Dürer. Neben den Glocken der Hauptkirche erklang unter den Nationalsozialisten ab 1937 noch eine ganz andere Glocke über den Dächern der Fachwerkhäuser Wolfenbüttels, das sogenannte Arme-Sünder-Glöckchen auf dem Hinrichtungshaus.
Hier war die Schlosserei drin und als man 1937 hier die Hinrichtungsstätte eingerichtet hat, wurde das Gebäude aufgestockt,
sagt Martina Staats, Leiterin der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt.
Das kann man auch erkennen an den Ziegeln. Und es wurde auch ein Aufsatz draufgesetzt. Und anfangs hat man nach den Hinrichtungen immer geläutet. Das hat man aber später eingestellt, weil zu viele Hinrichtungen stattfanden und die Bevölkerung auch aufmerksam geworden ist.
An der Justizvollzugsanstalt, der JVA, kommt in Wolfenbüttel niemand vorbei. Wortwörtlich. Schon seit dem 18. Jahrhundert ist das Gefängnis zentral an der Hauptstraße gelegen. Heute überblicken ihre teils historischen Gebäude die Gassen der Fußgängerzone. Unter den Nazis wurden hier mitten in der Innenstadt 526 Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet. So auch die 19-jährige Erna Wazinski, der Plünderung nach einem Bombenangriff vorgeworfen wurde. Ein Sondergericht hatte auch in ihrem Fall die Höchststrafe verhängt. So Martina Staats.
Dass sie zum Beispiel, man mag es nicht glauben, Lippenstift genommen hat, dass sie eine Freundin hatte, bei die schon aktenkundig geworden ist, weil sie eine Abtreibung hat vornehmen lassen und weil Erna Wazinski eben nicht aus einer sehr guten bürgerlichen Familie kam, sondern eben auch zum Teil in Kinderheimen aufgewachsen ist und das deswegen hat sie, glaube ich, oder deswegen zumindest wurde das auch im Urteil strafverschärfend gesagt, dass sie dann eben mit der Todesstrafe bestraft worden ist.
Ein bedrückender Ort der Geschichte Wolfenbüttels. Er liegt innerhalb der JVA. Background-Check, Sicherheitsschleusen und die Begleitung eines ausgebildeten Pädagogen sind obligatorisch.
Niemand ist hier allein in diesem Raum und wir können A erklären, beziehungsweise können auch jemanden begleiten. Denn gerade für Familienangehörige ist es ja der furchtbarste Raum, wenn sie wissen, dass hier ihr Vater oder ihre Mutter oder Großeltern hingerichtet worden sind. Und wir haben die historischen Relikte erhalten. Hier sieht man noch einen Haltebolzen der Guillotine, wo also die Guillotine festgemacht war. Die Guillotine war aus Holz, mit Ausnahme des Messers. Und hier sieht man auch einen Abfluss. Also wenn mit einem Messer der Kopf abgetrennt wurde, dann war das sehr wohl sehr blutig. Und das war das Erste. Und das Zweite ist, dass die Hinrichtungen ja sehr kurz hintereinander stattfanden.
Das Gefängnis ist weiterhin in Betrieb, hat fast 240 Insassen im Herzen der Stadt, gegen das es 6 Meter hohe Mauern in alle Richtungen abschirmen. Und alle paar Monate weht durch die Gitterstäbe ein würzig, kräutrig, ätherischer Geruch. Keine 200 Meter von den Gefängnismauern wird der größte Exportschlager der kleinen Gemeinde hergestellt, der Jägermeister. Das Logo der Spirituose ist mittlerweile zu einer Weltmarke geworden.
Dann gehen wir mal in die Produktion weiter.
In fast jedem Land der Erde steht der gereckte Hirschkopf mit leuchtendem Kreuz zwischen dem Geweih auf der eckigen dunkelgrünen Flasche für deutsche Trinkkultur. Der Jägermeister. Ein etwas dickflüssiger, bräunlicher Halbbitterlikör wird in Holzfässern gelagert. In der modernen Zentrale, fast in Rufweite vom Gefängnis. Der Geruch, der alle paar Monate die Innenstadt erfüllt, kommt hierher.
Jetzt kommen wir als erste Fassung.
Erklärt Elke Käse in weißem Kittel und mit Haarnetz vor den 4 Meter hohen mächtigen Eichenfässern.
Hier sehen wir schon mal einige Fässer. Das sind längst nicht alle, die wir haben. Wir haben hier über 400 Fässer im ganzen Gebäude. Und die sind ganz unterschiedlich groß, haben verschiedene Formen, rund, oval. Früher hatten wir auch noch mal Bottiche, die gibt es nicht mehr. Ja, das ist natürlich einmal auch, daher war Alkohol verdunstet. Hier in unseren Fässern lagert dieser Grundstoff und der hat deutlich mehr Alkohol als Jägermeister, nämlich 52 Volumenprozent. Und während dieser langen Reifezeit von einem Jahr verdunstet natürlich auch etwas Alkohol, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Das ist zum einen natürlich dieser Holzgeruch und dann ist es auch der Geruch des Grundstoffes und Alkohol.
56 natürliche Zutaten gehen in den Grundstoff ein. Ein Rezept, das bis heute geheim gehalten wird. Die Menschen in Wolfenbüttel gelten allgemeinhin als bodenständig und erdverwachsen. Trotzdem kommt der Hörner-Whisky, wie manche ihn etwas spöttisch nennen, weltweit gut an. Niedersächsische Hartköpfigkeit hat wohl auch dazu beigetragen, so Andrea Ostherr von Jägermeister über den ehemaligen Firmenchef Kurt Mast.
Mit Kurt Mast hatten wir schon immer einen Visionär und der hat das eben auch weitergetragen. Und wir hatten über die Jahre hinweg immer Personen, die ganz viel Mut bewiesen haben, die auch mal angeeckt sind mit Aktionen, die sich getraut haben, neue Wege zu gehen. Das war ganz, ganz wichtig.
Schon früh entwickelte Kurt Mast aufsehenerregende Konzepte. Beispielsweise hat er die Werbung auf Fußballertrikots erfunden und gegen den Widerstand des DFB durchgesetzt. 1973 liefen die Spieler der Braunschweiger Eintracht erstmals mit dem Hirschkopf mit Kreuz auf den Platz. Was Messi und Co. heute gegen Millionenbeträge auf der Brust tragen, hat sein Vorbild in der Jägermeister-Werbung.
Und sind dadurch eben auch der weltbekannte Premium-Likör oder weltweit erfolgreichste deutsche Kräuterlikör. Dann ist es natürlich auch die Markengeschichte, was ich gerade erwähnt hatte, dass man immer neue Wege geht, immer Investitionen, immer auch Innovationen treibt, sei es mit Produktentwicklung oder dass man auch mal eine Marketing-Story auf den Weg bringt, die auch mal für Aufruhr sorgt. Also man will im Gespräch bleiben.
Von rund 1000 Mitarbeitern bietet Jägermeister 450 einen sicheren Arbeitsplatz in Wolfenbüttel. Von hier aus tragen 112 Millionen Flaschen jährlich den Hubertushirsch und den Namen Wolfenbüttel in die Welt. Die unscheinbare Mittelstadt in der niedersächsischen Provinz öffnet sich dem Besucher nur Stück für Stück, offenbart dann aber ihren Charme umso intensiver. Oder wie es Sandra Donner, die Leiterin der historischen Museen, formuliert.
Für mich gibt es in Wolfenbüttel heute noch zwei Global Player hier. Das ist einmal unsere wunderbare Herzog-August-Bibliothek, dieses Jahr ihr 450. Jubiläum, eine wichtige Forschungsbibliothek heute und natürlich Jägermeister. Und wenn man sich so vorstellt, da haben wir zwei Formen von Geist, einmal den Geist im Buch und den Geist in der Flasche. Und wenn sich Wolfenbüttel genau zwischen diesen beiden Teilen gut positioniert, ich glaube, dann haben wir eine gute Zukunft hier.
Wolfenbüttel, tief in der niedersächsischen Provinz, eine alte Herzogstadt und eine Stadt, die uns nicht nur traditionsreiche Getränke braut, sondern auch mit ihrer Geschichte mal wieder zeigt, welche Freiheiten nicht immer selbstverständlich waren. Thomas Becker war für einen Sonntagsspaziergang für uns dort.